Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Jan und Pauli sitzen vor dem Mikro.
Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Jan und Pauli sitzen vor dem Mikro.
Fest und flauschig ist hier.
Ja.
Am 26. November 2023, heute ist Sonntag, es ist Spotify. Das ist eine ganz besondere Ausgabe dieses Erfolgspodcasts, denn gestern Abend war es soweit. Ein trauriger Moment im deutschen Showgeschäft. Ein alter Hase hat Adieu gesagt. Auf Wiedersehen. Wann werden wir ihn jemals wiedersehen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Eine Welt ohne ihn auf der Bühne. Olli Schulz hatte gestern sein letztes Konzert.
Ja, es ist wirklich wahr. Ich ziehe mich jetzt zurück für 3 Wochen oder 3 Monate und dann geht's wieder weiter. Herzlich willkommen von meiner Seite. Es ist die große Sonntagssendung. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann in einem lasciven, lockeren Hoodie, den er heute trägt. Ja. Was ist das für eine Marke?
Kahat
oder sowas?
Kahat.
Goldenes Kahat-Zeichen. Ich grüße dich, Jan. Wir sind beide auf 2 völlig verschiedenen Kontinenten, obwohl wir im gleichen Land uns befinden. Aber ich komme gerade von Natur. Du bist gerade in deinem du bist im Endspurt, glaube ich. Dieses Jahr ist auch langsam bei dir.
Ja, noch 3 Sendungen. Wir hatten jetzt am Freitag Sendung zum Thema Cancel Culture. Das war nochmal anstrengend wegen juristischer Angelegenheiten. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber ist auch nicht mehr lange hin. Ich freue mich auf den Weihnachtszirkus am 16.12. Jahresende. Und ich habe natürlich gerade einen Scherz gemacht, weil gestern Abend war natürlich sein letztes Konzert, aber es war auch das letzte Konzert von Tommy Gottschalk. Gestern Abend, letzte Ausgabe, Wetten, dass aus der Messe in Offenburg. Es waren alle nochmal da. Cheer! Do you believe in love after love?
Und offener mach nicht lustig über Cher. Cher ist cool.
Ja, ich weiß, aber transparenter Podcast. Wir wissen nicht, wie es war, weil wir vor Wetten, dass aufzeichnen.
Richtig.
Aber ich sagte genau, wie es war.
Letzten Konzert.
Ich sagte genau, wie es war. Zu langer Applaus am Anfang. Tommy sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Aufgespritzt Hyaluron. Die komplette ZDF, Chefetage saß nochmal in Reihe 1. Auch alle alten Intendanten, die nochmal da waren, die Tommy verschlissen hat, die er fertig gemacht hat, jahrelang mit seiner Prominenz, durften nochmal aufspielen wahrscheinlich. Robbie Williams hat irgendwie einen Arsch gezeigt. Dann war noch Jan-Josef Liefers mit auf der Bühne, der nochmal kurz öffentlich vor 17 Millionen Leuten die Wirkung der Corona-Impfung in Frage gestellt hat. Aber auf eine nette
Art. Und Robbie Williams hat so intensiv mit jemandem noch im Publikum getanzt. Bestimmt so eine Interaktion beim Fan, der ein Schild hochgehalten hat und dann geweint hat. Alle in die Jahre inzwischen gekommen,
genau.
So wie wir aber auch. Wir können uns nicht mehr als die jungspundigen Underdogs hier
also
irgendwie
du nicht.
Verkaufen.
Also du nicht, ich schon. Guck mal, was ich
du für auch nicht.
Guck mal, ich hab einen Hoodie. Ich hab einen Hoodie.
Ich weiß. Aber weißt du was, Klamotten machen dich auch nicht jünger. Kannst du machen, was du willst. Wenn ich das immer so diesen steifen Körper auf, zum Glück musste ich die lange nicht mehr auf dem E-Roller sehen, Jan. Aber das ist einfach, da prallen auch 2 Welten aufeinander. Alt versus jung, wenn du auf so ein Ding fährst. Aber ich meine das gar nicht so böse. Ey, es war wirklich eine harte Zeit für mich. Entschuldigt meine durchgerockte Stimme. Ich habe zu Jan gesagt, ich bin gerade aus dem Bus gestiegen. Lass uns jetzt gleich die Sendung aufnehmen, bevor die Energie schwindet. Es waren wirklich 2 harte Wochen für mich. Jan, du hast das ja noch nie so erlebt. 2 Wochen jeden Tag Auftritt und dann auch noch im Nightliner schlafen.
Willst du mich? Ja, genau. Also die einzige Einschränkung ist auch im Nightliner schlafen, weil diese Art von Rock gebe ich mir nicht. Ich bin auch auf Tour, mein Freund. Ich war auch dieses Jahr
trotzdem,
schon 2 Wochen.
Ich glaube trotzdem, dass ich auf der Bühne härter arbeite als du.
Ja, okay.
Das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm.
Aber
nichtsdestotrotz.
Meinst du wirklich?
Ist
das ein Wettbewerb? Ja. Ist Kunst ein Wettbewerb?
Wollen wir das frage ich dich. Ist unser Podcast ein Wettbewerb zwischen 2 Leuten? Ich glaube, nach 11 Jahren sollte es zwischen uns eigentlich, vor allem, weil wir beide auch völlig andere Felder beackern, eigentlich eigentlich kein Konkurrenzdenken von meiner Seite aus geben. Es ist aber oft bei Fernsehleuten so, dass die auch vor allem jede Woche, das ist eine Ansage von mir beim Song, haben sie nicht, jede Woche, ne? Ich werde immer gefragt, wann sieht man dich mal wieder im Fernsehen? Und dann sage ich immer, wahrscheinlich erstmal nicht, ich gelte in der Medienszene als schwieriger Typ. Mich kann man so schwer einordnen. Und dann sage ich immer, der einzig stabile Typ, der das echt durchzieht, meiner Meinung nach, ohne Brüchigkeit, ist Bömi. Da klatschen dann immer alle, obwohl... Und dann sage ich so, aber ich konnte mich nie entscheiden für eine Person, für eine öffentliche Person, die ich dauernd spielen will in der Öffentlichkeit. Ach so. Da würde ich dran zugrunde gehen. Naja, auf alle Fälle vorgestern große Freiheit gewesen, um mal kurz so drüber zu reden. Und leider sind meine Befürchtungen wahr geworden. Es war das Konzert mit dem höchsten Lautstärkepegel am Anfang im Publikum und es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Danach wurde es ein sehr gutes Konzert, aber ich musste erst eine ultra emotionale Ansage machen.
Wie, was ist denn passiert? Also große Freiheit in Hamburg, dann einer deiner Lieblingsveranstaltungsorte, wo du auch früher als Ordner schon als Seko-Mann gearbeitet hast und so.
Stagehand,
ne?
Vor allem, ja, ja. Aber es ist so lange her, da gibt es niemanden mehr, mit dem man eine Verbindung hat oder irgendjemand, der da noch arbeitet. Der Laden wurde auch ein bisschen umgebaut und so. Und ich weiß nicht, aber ich sag mal eine Sache so, ne? Der Eingangsbereich war schon immer das Problem. Direkt da hinten ist auch noch jetzt so ein Raucherbereich, da staut sich alles. Mhm. Und ein paar Leute haben mir geschrieben, lass dich doch von ein, zwei Rufen aus dem Publikum nicht aus der Ruhe bringen. Waren aber nicht ein, zwei Rufe, sondern ich mache das jetzt schon sehr lange. Ich habe da wirklich ein ziemliches Gespür für. Es war ein sehr hoher Lautstärkepegel. Vorne so ein paar Besowski-Mädchen, dann so ein Typ, der gleich irgendwie brüllen musste. Bei den ersten zwei, drei Ansagen und jeder, der inzwischen meine Shows kennt, weiß, dass das nun mal ein Mix ist aus Stories und Musik. Und dazu muss ich sagen, ist die Freiheit auch merkwürdig. Dann hat auch ich habe den Lichtmann von Iron Maiden, Robert Coleman, ne?
What?
Und er meinte, ja, ich habe den Lichtmann von Iron Maiden seit 5 Jahren. Habe ich dir das noch nie erzählt?
Nee.
Rob ist der Lichtmann von Iron Maiden, seit Ewigkeiten schon, seit 20 Jahren macht er Licht für die. Und irgendwann hat Philipp Stürer mir gesagt, hast du Bock, dass der Lichtmann von Iron Maiden mit dir auf Tour geht? Und meinte ich, ja, willst du mich verarschen? Die Sache ist die, er hat eine deutsche Frau vor Jahren geheiratet, lebt in Berlin mit der. Und immer wenn er mal Zeit hat und nicht mit Iron Maiden auf Tour ist, geht er tatsächlich mit mir auf Tour. Er ist ein super netter Typ, ich liebe den sehr. Und er macht einfach ein unglaublich gutes Licht. Und selbst der meinte zu mir, I thought that this is your hometown. Why is everybody so shitty in the audience? Und das ist irgendwie echt eine Sache, die ich leider befürchtet habe. Das ist mir weder in Wien, in München oder in Bern oder irgendeiner anderen Stadt passiert. Und dazu kommt, dass die Security irgendwie einen komischen Eindruck auf mich macht. Dann ist dann irgendwann ein Security-Mann zu meiner T-Shirt-Verkäuferin, also zu einer EMA gegangen und hat zu ihr gemeint, mach mal so. Und hat mit dem Auge geblinzelt und gleichzeitig gepfiffen, weil er irgendwas konnte, was wohl keiner kann. Und sie hat's gar nicht gerafft. Dann hat der gleiche Typ das nochmal bei Kasel auch gemacht. Der wusste auch nicht, was der sollte. Und Kasel hat, ist der Typ, der meine T-Shirts verkauft, hat dann zwischen den Liedern, wenn ich Ansagen gemacht hat, immer eine Akustikgitarre gehört und hat gemeint, wo kommt denn die jetzt wiederum her? Und dann hat er nach hinten in der Garderobe geguckt und dann hat der Typ, der in der Garderobe arbeitet, in der Zeit, in der ich gespielt habe, hinten Akustikgitarre geübt.
What?
Bei der Garderobe. Und dann meinte Kasel auch, Alter, hier ist gerade ein Konzert. Und dann hat man diese Akustikgitarre gehört und dazu kommt einfach, dass es da hinten, es gibt halt 3 Tresenbereiche und im Hinteren, da verstecken sich dann immer vor allem Männer. Es sind vor allem immer Männer, auch in Kiel so ein bisschen, die meinen, brüllen zu müssen, Olli! Olli, Alter! Und dann echt so laute.
Aber was glauben die denn, was sie damit erreichen, wenn sie Olli brüllen?
Ich weiß es halt auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Und ich muss jetzt eine Sache hier offiziell sagen. Ich wollte ja eigentlich nächstes Jahr 4-mal in einer großen Freiheit spielen. Und ich spiele gerade mit dem Gedanken, das zu verlegen. Weil wenn ich 4-mal in meiner Heimatstadt um Ruhe betten muss, und ich glaube, das wird passieren, weil auch dieses Mal ist es so gewesen, dann kann ich danach in Therapie gehen. Weil ich habe so eine wunderschöne Tour gehabt und will nicht mehr das irgendwie so versauen lassen und vor allem in Hamburg nicht. Ey, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht so ein loyaler Hamburger wie Jan Delay, der nicht genug sagt, Hamburg City, seid ihr alle im Haus? Oder keine Ahnung, sondern vielleicht habe ich mich nicht genug dieser, ich liebe ja meine Heimat über alles, das bedeutet mir viel. Und das war der einzige Tag auf Tour, wo ich danach in die Kneipe gegangen bin von Kollegen, wo keiner war und mich alleine schön betrunken habe. Und dann hatte ich gestern einen schönen Kater
gehabt. Weil dich das so fertig macht, dass die Leute in dein Konzert reingequatscht haben, ne?
Weil ich bin ein Sensibelchen, das werden auch Leute sagen. Und dann hat es mich noch sehr mehr fertig gemacht. Das ist auch noch im Hamburger Abendblatt eine völlig, das wurde von T-Online übernommen, ich will es gar nicht wieder sagen, eine Ansage von mir genommen wurde, die sehr witzig ist, die ich erzähle darüber, dass meine Tochter inzwischen auf YouTube sich meine Sachen angucken kann und mich manchmal fragt, Papa, warst du da wirklich betrunken? Und so. Und das ist natürlich alles süß und witzig gemeint. Und die haben da so eine ganz ernste Schlagzeile draus gemacht, dass das alles in Hamburg passiert ist, auf einer Tour, die ansonsten wirklich von Schönheit umgeben war. war und wir sind eine tolle Crew, hat mich echt getroffen. Ey. Und ich bin dann aber auch, ich gebe es ehrlich zu, es gibt bestimmt Leute, die können das so wegbatschen, aber bei mir gehört es einfach dazu, dass ich so manchmal 10 Minuten eine Story erzähle, die mir am Herzen liegt. Ich habe über die Tod meines Vaters geredet auf der Bühne. Ich habe Sachen erzählt, die ich sonst nie erzählen würde, die irgendwie wichtig sind, weil die Songs, die ich gerade geschrieben habe, alle sehr persönlich sind. Ich habe eine ultrapersönliche Platte aufgemacht. Ich will gar nicht jetzt so viel darüber reden, aber ich habe dann angefangen, ziemlich die Hosen runterzulassen, weil ich wusste, nur damit kriege ich die Leute irgendwann, wenn man irgendwann anfängt zu bonden über sehr persönliche Sachen, was eigentlich gar nicht meine Art war auf dieser Tour. Hat mir echt ein bisschen wehgetan. Werden sich bestimmt einige gehässige Leute drüber freuen, wie zum Beispiel der für T-Online schreibt, oder was weiß ich.
Hey, aber, ich habe keine weißt, Ahnung. Weißt du noch, aber, als ich in der letzten Sendung über diesen Eurovision Song Contest erzählt habe und dann haben ja. die tatsächlich allein aus,
diese,
aus der Podcast-Geschichte, dass ich quasi gesagt habe, wir machen eine Musiksendung, weil wir alle Musik lieben und finden, dass Live-Musik im Fernsehen und eine gute Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern unterrepräsentiert ist. Und wir haben auch beide, haben wir auch schon öfter gesagt, echt ein Herz für den Eurovision Song Contest. Und zwar nicht nur aus ironischer Distanz, sondern auch, weil das natürlich ein total positives, völkerverbindendes Event ist. Und ich das immer ein bisschen scheiße fand, wie das die letzten Jahre beim NDR gelaufen ist, dass ich einfach mal so halb im Ernst, halb im Spaß gesagt habe, ich würde mich anbieten, also jetzt nicht nächstes Jahr.
Und ganz ehrlich, und Fakt ist, es würde eine bessere Sendung werden.
Es würde eine bessere Sendung sein.
Ja,
es muss, weißt du, bevor jetzt Stefan Raab da nochmal irgendwie aus der Schweiz eingeflogen kommt, um das nochmal mit seinen alten, auf seine alten Tage nochmal machen muss. Ich würde mich
anbieten. Der würde nur seinen Namen geben, was für eine andere Leute machen. Der hat ja gar keinen Bock mehr eigentlich auf Fernsehen.
Stefan Raab sagt dann, ich produziere das, aber in Wirklichkeit produziert das Sebastian Puffpaff, der hinter den Kulissen der Produzent von Stefan Raab ist. Nee, ich würde es wirklich machen und meine Kolleginnen und Kollegen würden, wir würden uns wirklich super engagieren, aber...
Ich habe die Schlagzeile gesehen, NDR lehnt Jans...
Und alleine, dass der NDR antwortet, Mann, wenn irgend so ein fucking Magazin da fragt, was...
Stimmt das, dass kriegt Herr Böhmermann den Eurovision?
Ich will den nicht ausrichten, Mann. Ich will das auch nicht moderieren. Nee. Ich möchte dem NDR helfen. Ich bin öffentlich-rechtlich durch und durch. Ich bin öffentlich-rechtlich, werde ich zugrunde gehen, ganz ehrlich, weil ich so überzeugt davon bin, dass es neben privaten Sendern und privaten Medien auch öffentlich-rechtliche, von Allgemeinheit bezahlte Medien in Deutschland braucht. Weil die geile Sachen machen und weil man eben nicht immer auf das Geld gucken darf. Und beim Eurovision Song Contest sollte man auch nicht aufs Geld gucken, aber man sollte vor allem, aber wenn man schon nicht aufs Geld guckt, richtig, wenigstens ein bisschen auf die Show gucken. Und die ist einfach so ein bisschen underwhelming, Alter.
Aber ich frage mich dann, wahrscheinlich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, wahrscheinlich läuft zu lange zu gut bei uns und dann gibt es natürlich auch gerne mal den, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, einem was Gehässiges zu schreiben, dann wird das gemacht. Vor allem nervt es mich so ein bisschen, dass alle Medien so geworden sind in diesen, und da frage ich dich auch, es ist ja klar, dass es, wir müssen uns nicht mehr diese Billigmedien unterhalten, die dann irgendwas rausziehen oder sonst was, aber ich sehe halt auch bei Spiegel Online teilweise Berichte und ja, Sachen und das macht mich echt, und ich denke mir wirklich, mal jetzt ernsthaft, Jan, dass ich glaube, dass wir gesellschaftlich darauf angewiesen sind, dass es Medien gibt, die die Wahrheit erzählen und die auch irgendwie seriös sind, die man vertrauen kann. Das war jahrelang für mich der Spiegel und ist es inzwischen nicht mehr.
Naja, der Spiegel ist es schon immer noch, aber die haben neigen auch schon dazu, ich finde, sehr reißerische Überschriften, so ein bisschen spitze Titel. Diese Woche ist jetzt Greta vorne drauf und dann wird irgendwie die AfD mit großen Fotos abgefeiert und so. Alles so ein bisschen, so eine, ey, selbst Leute, die im Internet unterwegs sind nicht dumm und die checken, wenn ihr versucht, deren Aufmerksamkeit billig möglich abzuschöpfen. Das merkt man natürlich. Und ich finde auch zum Beispiel bei Streamingdiensten oder bei Sachen, die so im Fernsehen laufen, ich finde, man kann ruhig Mut haben zu längeren Erzählungen, zu langsameren Erzählungen. Klar ist das dann nicht, dass es schnelle Click-Hit, aber diese ganzen schnellen Click-Hits, die halten auch nicht wirklich lange. Das ist genauso wie mit Büchern, die innerhalb von super kurzer Zeit auf 1 gehen, 3 Wochen da sind und dann wieder runterrutschen. Das ist alles irgendwie weniger nachhaltig, als es früher war.
Es geht nicht mehr um nachher. Es geht einfach ganz schnell was rauszuballern, ganz schnell irgendwie damit Aufmerksamkeit oder ähnliches. Und das ist echt ein großes Übel unserer Zeit, dass jetzt auch die ganzen Online-Medien halt auf diese Klicks angewiesen sind mit reißerischen Schlagzeilen. Das war übrigens auch bei Olaf Scholz, habe ich eine sehr gute Aufarbeitung gesehen. Ich bin jetzt kein großer Fan unseres Bundeskanzlers, aber wir müssen im großen Stile abschieben, als Überschrift zu nehmen, um die ganze Debatte noch mehr anzuheizen, was nicht so 1:1 gesagt wurde, ist auch im Spiegel gewesen. Es gibt ähnliche Sachen, die momentan nicht funktionieren. Und dann wird auch gerne mal was rausgenommen aus unserem Podcast, wie, dass ich nun mal mich halt irgendwie eine Fehlinformation mit dem Goethe-Institut, aber mein Gott, wir sind hier ein
Laber-Podcast. Das hat dann die FAZ, hat dann nochmal nach
und zu Woche nach auch noch was geschrieben.
Und ich einen aber Tag später revidiert. Haben wir den Ralf Beste vorgelesen und es selber korrigiert. Leute, wie doof sind wir auch nicht, ne? Aber es klingt halt wahnsinnig gut, ne?
Es klingt halt wahnsinnig gut und auch wir labern hier uns um Kopf und Kragen, aber wir sind ja auch kein journalistischer
Podcast. Sag ich mal eine kurze Sache aus meinem anderen beruflichen Umfeld. Ich bin übrigens, weil du vorhin sagtest, du würdest es nicht durchhalten, eine öffentliche Figur im Fernsehen darzustellen. Was meinst du, warum ich so gerne einen Podcast mache? Weil man einfach natürlich hier anders auftreten kann und irgendwie anders sein kann, als man in so einer komprimierten Sendung, wo 50 Leute in einem Text schreiben über Monate. Übrigens alles sehr schlaue Leute und ganz viele Juristinnen und Juristen sind mit dabei. Da machen sich richtig viele Leute richtig viele Gedanken und bei der Sendung denken immer viele, ja, da geht er da raus, dann improvisiert er da. Alter, das ist noch nie so gewesen. Das ist immer so unglaublich mit so vielen Leuten vorbereitet. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber was total krass ist und was ich jetzt im letzten Jahr echt gemerkt habe, jetzt mit Blick auf unsere Sendung im Fernsehen oder aufs letzte Jahr zurückgeschaut, es ist wirklich, die Sendung ist natürlich, wir pissen Leute an und wir werden auch zurück angepisst, aber es wird jetzt auch so angepisst auf so eine, ich sag mal so, eine ziemlich niedrige Art und Weise und teilweise dann auch wirklich mit Sachen, die sich super einfach erzählen lassen, aber wo am Ende, wenn man mal nachfragen würde und wenn ich irgendwie so ein bisschen stolzer wäre und mehr Ehrgefühl in mir tragen würde und es mir irgendwie mehr bedeuten würde, könnte man dann eine Nachfolgeberichterstattung machen, was eigentlich zum Beispiel aus dem Anfang dieser Staffel Staatsschutzeinsatz bei Redaktion von Böhmermann, Fragezeichen. Hat er irgendwelche Patientengeheimnisse verraten? Im Zuge dessen gingen dann Informationen raus, vermeintlich wahre Sachen wie, dass wir einen besonderen Vertrag hätten mit dem ZDF, dass wir machen können, was wir wollen. Alter, jeder, der sich einigermaßen ein bisschen auskennt mit damit, wie Medien laufen, das gibt doch nicht sowas wie einen Vertrag, wo wir dem ZDF sagen können, was sie ausstrahlen sollen, Alter. Wo gibt's denn sowas?
Ich glaub, so viel Macht hast du dann doch noch nicht.
Aber alleine das, weißt du, dann kommt, kriegst du dann irgendwie Fragenkataloge von irgendeinem Weltinvestigativressort zugeschickt, wo ich gar nicht wusste, dass sie das überhaupt haben, dass es überhaupt erlaubt ist, beim Springer Verlag irgendwie mehr nachzufragen als das, was die Konzernspitze möchte. Und denkst du wirklich, das kann doch nicht euer Ernst sein? Glaubt ihr das wirklich oder ist es am Ende einfach eine schnelle Schlagzeile, die sich gut verkaufen lässt? Weil wenn du diese ganzen Sachen, auch zum Beispiel irgendwelche, jetzt dieser Typ, der irgendwie ein Jahr später ihm eingefallen ist, dass er irgendwie zu Unrecht seine Kompetenz als Leiter des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik in Frage gestellt wurde. Wir haben ihn kritisiert in der Sendung und wir haben einfach ein paar Fragen aufgeworfen, die bis heute nicht so richtig beantwortet sind. Auch wie er dazu kam, diesen Verein mitzugründen, wie diese Vereinsgründung, dieser seltsame Cybersicherheitsverein eigentlich in Verbindung steht mit der Gründung des Bundesamtes, warum er weiter in Kontakt zu dem Verein hielt, alles ziemlich shady. Und ein Jahr später sagt er dann, das war eine Rufmordkampagne und macht da irgendwie einen auf, will dann uns verklagen. Aber wo ist denn die Klage, Alter? Seit 3 Monaten lese ich, er will uns verklagen. Man muss doch nicht nur Klagen androhen, da muss man die auch mal zustellen irgendwann. Wo ist denn jetzt die Klage? Und dann liest du diese ganzen Schriftsätze und denkst du, Alter, ist das euer fucking Ernst? Ich bin kein Jurist, Mann, aber das kann ich auch schreiben, Alter. Das ist überhaupt, da kannst du nichts mit anfangen vor Gericht. Was soll denn das?
Ist dann ist das nochmal ein bitteres Nachtreten. Was nee, aber das
funktioniert halt super in der Öffentlichkeit und Journalisten haben oft keine Ahnung von juristischen Strukturen oder Prozedere und die schreiben das erstmal, weil einer sagt irgendwie, ich habe da einen Anwaltsbrief aufgesetzt, dann heißt es direkt irgendwie 7 Wochen lang, Böhmermann wird mit Klage bedroht. Alter, es ist wirklich noch nie irgendwas passiert. Der Einzige, der immer irgendwie hartnäckig jetzt Recht bekommt, ist Stefan Aust, weil wir, weißt du noch, bei diesem komischen Stefan Aust-Ding, wo wir dieses Fahndungsplakat hier, dieses, guck mal, das Original ist hier, die Inspirationsquelle ist hier. Ich habe ein Original
Blech. Oh, das hätte ich auch gerne.
Von meinem Vater, von der Polizeiwache in Bremen-Blumenthal, ein Original ist
das
Fahndung.
Ich erkenne das noch von früher. Man musste ja früher ab und zu mal in die Polizeiwache wegen, aus irgendwelchen Gründen, wenn man was gefunden hat. Und da hat man das gesehen zum Beispiel und fand das total unheimlich.
Genau, hier, anarchistische Gewalttäter Bader-Meinhof-Blattenbande. Da hat mein Vater mitgebracht aus der Polizeiwache Bremen-Blumenthal. Liebe Grüße. Und auch,
ich glaube, bei uns in der Aula, in der Gesamtschule hing sowas auch.
Ja, weil man bei euch in der Gesamtschule war davon auszugehen, dass da bestimmt der ein oder andere auch mit der RAF.
Ehrlich gesagt, dass da einer dabei ist, der da mitarbeitet.
Du hast auch lange Haare, Olli. Auf jeden Fall haben wir ja ein Fahndungsplakat gemacht aus Gag, wo wir gesagt haben, jetzt werden hier die RAFDP-Straftäter gesucht. Und dann haben wir gesagt, okay, Stefan Aust, das wäre zu einfach, ein altes Bild von ihm zu nehmen. Nehmen wir doch einfach Volker Bruch, den Corona-Leugner, der in den 3 Jahren Corona-Pandemie sich, ich sag mal so, im Nachhinein nicht mit rumbekleckert hat, der aber den jungen Stefan Aust gespielt hat im Bader-Meinhof-Komplex. Als Gag bauen wir das da ein. Und dann hat er echt geklagt vor Gericht, weil er gesagt hat, ja, Stefan Aust werde hier veräppelt auf diesem Fahndungsplakat, aber das Bild, was die Redaktion von Herrn Böhmermann benutzt hat, das bin gar nicht ich, das
das ist Stefan, das ist ja Volker Bruch, deswegen ist mein Persönlichkeitsrecht verletzt. Und da haben sie es, also zweimal haben sie schon gesagt, ja, stimmt,
hör auf. Das haben wir durchgekommen,
sie haben geschafft. Sie haben recht. Das ist der Einzige, wo ich sagen würde, okay, er hat ein bisschen gewonnen.
Und wenn das der große Motor seines Lebens, der ihn noch antreibt, dass er mal falsch, mit dem falschen Bild in deiner Sendung aufgetaucht ist.
Aber das war Absicht, Mann, das war doch nicht
ein falsches Bild, natürlich war es Absicht.
Das war ein Witz, Mann.
Ja, das weiß ich doch, dass es ein Witz war.
Aber für ihn ist das, oder was? War der zu schlau mit Deutschland?
Für ihn ist das wichtig gewesen. Ja. Jetzt frage ich dich aber trotzdem mal zum meinem Ursprungsthema. Wo gehe ich denn hin, wenn ich nicht in der Freiheit das mache? Dann würde ich gerne diese 4 Konzerte auf 2. Ich will aber nicht in die Sporthalle. Das ist die letzte Scheißhalle in Hamburg, ganz ehrlich.
Ey, du hast doch jetzt da, wo früher, König der Löwen und daneben Elsa, das Eiskönige-Musical. Da sind jetzt 2 Musical-Domes nebeneinander. Und du könntest an einem Abend in beiden Musical-Domes spielen, immer abwechseln. Und
oh, das wäre geil. Du gehst ganz immer, ehrlich. Ja? Wenn das gehen würde, ich jetzt mal alle Betreiber von mir, falls da an irgendeinem von diesen Tagen Platz ist und ich da spielen kann und wir die Leute aus der Freiheit da unterkriegen, dann wäre das für mich echt ein Gewinn, weil ich habe jetzt schon schlaflose Nächte, weil ich freue mich auf die ganze Tour, aber es ist aus Erfahrung und ich mache das jetzt über 20 Jahre auf die Bühne gehen und das alles sehen und ich spüre sowas und ich habe im Vorhinein weiß ich sowas und das, wie gesagt, es bricht mir ein bisschen das Herz, vor allem in meiner Heimatstadt. Ich muss da ganz schnell agieren.
Also du willst quasi eine gebuchte Tour nochmal ändern, du willst aus der Freiheit
nur
raus.
Die Hamburg-Daten.
Weil du willst raus aus der Freiheit.
Ich muss da raus. Der Laden bringt mir kein Glück mehr. Ich habe vor 10 Jahren das erste Mal in der Freiheit gespielt, da musste ich schon jemanden rausschmeißen. Dem habe ich bis zur Tür begleitet und habe dem sogar das Geld wiedergegeben. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ey Olli, jetzt stell dich mal hier an, so ein geiler Künstler bist du auch nicht. Ja, aber ich habe schon mal erklärt, ich mache halt keinen Hosenrock. Bei mir geht's. Ich habe noch nie ein Lied übers Saufen geschrieben. Ich habe noch nie irgendwie, es gibt keine Partylieder in dem Sinne, das Leben, Ficken, Saufen,
Martin Bibo ist ein Partylied.
Ja, aber es ist ein Kinderlied, weißt du? Und das ist ja auch wir spielen auch jeden Abend den Song, den ich in der Sesamstraße geschrieben habe. Und das macht auch mega Spaß.
Da soll Elmo mal kommen als Special Guest. Das würde mich freuen in Hamburg. Der ist ja in Hamburg, wohnt auch in Hamburg, Elmo.
Aber wenn ich in Köln spiele und wenn du nur zur Zugabe kommst, die Kissenschlacht, Jan, die solltest du dir nicht entgehen lassen. Das ist wirklich.
Aber du warst jetzt gar nicht in Köln.
Nee, ich komme im Frühjahr
auch. Warum warst du denn jetzt nicht in Köln?
Weil das erstmal die kleine Clubtour war. Und ganz ehrlich, ich habe in Frankfurt ein Mega-Konzert gehabt. Ich habe in Münster tolles Konzert gehabt, überall, ne? Und trotzdem habe ich Köln vermisst auf dieser Tour, weil Köln ist auch eine Stadt, die immer gut zu mir ist. Ich glaube, ich habe noch nie ein schlechtes Konzert
Köln ist eine total geile Konzertstadt.
Also für Konzerte, die Leute haben gute Laune. Und es ist ja nicht so, dass die Leute nicht atmen dürfen zwischen den Liedern. Die dürfen ja auch mal quatschen oder irgendwie. Aber ich muss irgendwie das Gefühl haben, die sind bei mir, weißt du? Und das sind die Kölner immer. Die Kölner, ich kann mich noch an den Auftritt erinnern, da haben wir in so einem Festsaal gespielt und wo normalerweise Karnevalsveranstaltungen waren, so Büttenredner. Und dann kam Rasmus Engler, der ja da auf der Ecke aufgewachsen ist und hat immer meine Ansagen auf Kölsch übersetzt. Und die Leute sind ausgeflippt. Die Leute haben so gelacht vor Freude, weil er immer dann so, und wir haben so getan, als wenn ich das nicht gewusst hätte.
Aber auch weil die Hälfte der Leute im Publikum überhaupt nicht verstehen, was Rasmus sagt, weil keiner in Köln spricht wirklich Kölsch.
Ja, also, aber Rasmus spricht halt richtig Kölsch noch. Wenn er will, so, ne?
Und
das
war
so witzig war das. Und es war so ein guter Auftritt. Und auch die letzten beiden, die ich da, wie heißt das altes Kino nochmal, wo ich immer, im Gloria. Ich lieb den Laden. Ey, da kommst du auf die Bühne, siehst schon ein strahlende Gesichter, fängst an zu spielen und weißt, heute kann nichts schief gehen.
Ja, Paschat Esmaili, meine Kollegin aus dem ZDF-Magazin, war diese Woche auch im Gloria, meint auch, war mega geil und sie war vor allem backstage-mäßig total geflasht, weil im Gloria, muss man wirklich sagen, ist ja echt ein erfahrener Schuppen und so, da spielen sie aus allen Genres, Kabarett, Comedy, Siegfried und Joy, letztens die Zauberer sind da aufgetreten und so. Und jetzt, Olli Schulz manchmal auch, und Pascha meinte, ey, der Backstage-Bereich, da gibt's sogar eine Dusche, Alter. Da gab's Essen und so, das war mega geil und die Leute waren mega cool und so. Es ist einfach, Köln ist eine alte Medienstadt und da muss ich mal ganz kurz ein Thema ansprechen, weil ich habe gestern Abend, ich weiß, du konntest gestern nicht, weil du Konzert hattest und so, aber ich habe gestern wieder ein bisschen für uns mal Medienkunde betrieben. Ich habe ein bisschen was geguckt, was dich auch interessiert. Am Donnerstag, ich habe letzte Woche schon erzählt,
die
Echt-Doku ist am Donnerstag
rausgekommen. Ich habe die ersten Teil gesehen.
In der ARD-Mediathek. Und erstmal muss man sagen, Alter, was für ein geiler Move und wie weit voraus schauen und irgendwie süß auch, dass die wirklich 230 Stunden selbst gefilmtes Material dabei haben. Das ist, also die haben alles mitgefilmt. Oh, jetzt ruft hier gerade Günther Wallraff an.
Oh, Günni.
Günther Wallraff,
der war
zu Gast in meiner Sendung. Seitdem klingelt das Telefon einmal am Tag. Ich glaube, der ruft mich aus Versehen immer an. Wir haben Nummern ausgetauscht. Hätte ich nicht machen sollen im Nachhinein. Nicht, dass er mich jetzt für eine Recherche missbraucht. Herr Wallraff, ich rufe später an. Ich hab einen Podcast auf mit Olli Schulz. Kann sie jetzt nicht, mach mal ausgestellt. So, also auf jeden Fall, Kim Frank hat 230 Stunden Material gesichtet, daraus 3 tolle Dokus zusammen kompiliert. Du hast schon eine gesehen, ich habe schon 2 gesehen, gestern Abend durchgebinged, bis ich zu müde war, um 12:30. Und es ist wirklich, man sieht wahnsinnig viel,
totales Nostalgie-Feeling Ende der 90er Jahre. Und auch für Leute, die sich für die alte Medienstadt Köln interessieren, die ja ihre Blütezeit Mitte der 90er Jahre hatte mit Viva und Dieter Gorni und Popcom und das neue Cinedom-Kino, Bernd Eichinger als großes Premierenkino. Es gab immer die Popcom jedes Jahr. Und ganz tolle Aufnahmen, gerade im zweiten Teil, vom Köln der 90er Jahre und wie die aus dem Excelsior Hotel rauslaufen und dann auch wirklich, ey, weil du große Freiheit sagst, die wurden so fertig gemacht bei einem Auftritt, die wurden mit Eiern beschmissen. Ich glaube, so schlimm ging es sonst nur Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Die wurden richtig fertig gemacht, weil das damals, das weiß ich auch noch, echt war so eine Band, die hatten immer geile Songs. Aber ich muss sagen, meine Freunde und ich haben die immer ein bisschen scheiße gefunden, weil echt kein Interview ausgelassen haben. Die waren beim Dr. Sommer-Team, haben über ihr erstes Mal gesprochen. Die waren in jeder Show, die haben auch fucking Playback gesungen. Und das ging bei uns, wir waren alle so Tokotronic verseucht. Und dann meinte mein Kumpel immer, ey, ganz ehrlich, die Songs sind gut, ne? Aber die Tokos, die würden nie Playback machen. Und deswegen finde ich echt scheiße, wie man so mit 16 damals Band klassifiziert hat, ne? Und heute weißt du einfach,
dieses ganze Urteil.
Die waren super jung.
Wir Deutschen, wir sind so eine Weltmeister.
Naja, aber ey, echt, so eine geile Songs, die haben so geile Songs.
Die haben geile Songs und dazu fällt mir
Playback, Mann, die haben Playback gemacht.
Und die hatten keine Wahl.
Nein, aber die haben so, im zweiten Teil siehst du das, die waren im Weserstadion noch mit Willy Lemke, dem alten Werder Vorstandsvorsitzenden.
Ja.
Werder Manager. Und da gab es ein großes UNICEF-Konzert mit Lionel Richie und irgendwie Emilia und sowas. Und echt waren auch da. Und die haben irgendwie schon gemerkt, es ist eine scheiß Veranstaltung. Am Ende sollten alle We Are The World singen. Und da hatten die schon keinen Bock drauf. Und haben die vereinbart, dass sie auf die Bühne gehen, aber nicht mitsingen. Kannst dir ja vorstellen, wie das ankommt. Allein, dass sie auf der Bühne sind, aber nicht mitsingen. Und das kommt natürlich scheiße an. Alle haben gedacht, was sind das für Arschlöcher? Wenn die das scheiße finden, warum sind die dann da? Das macht alles gar keinen Sinn. Und was ich überhaupt nicht wusste, die waren wirklich super jung. 15 Jahre alt. Die haben alles, ihr erstes Mal irgendwie im Whirlpool gemeinsam wichsen, alles aufgenommen.
Und alles in haben der die Doku aufgenommen. Drin. Nicht alles vielleicht gezeigt, aber sehr viel. Das Einzige, was ich zu kritisieren hätte, was mir aufgefallen ist, weil ich habe es auf Kopfhörer gehört, ich finde die Abmischung der Doku, dass Kim Frank Stimme sehr leise ist und manchmal die Musik so laut ist. Das ist aber auch vielleicht über meine neuen geilen Apple-Kopfhörer
nur so gewesen.
Weißt du, aber ist dir das auch aufgefallen?
Das ist mir auch aufgefallen. Weißt du, wen du da als einzigen Vorwurf machen kannst? Dem Mann, der es gemischt hat, nämlich Kim Frank selber. Der hat selber die Tonmischung gemacht. Und der wollte sich vielleicht aber nicht so in den Vordergrund mischen. Nee, ich hab's über einen Laptop geguckt in der ARD-Mediathek. Auch echt gruselig, Alter. ARD-Mediathek, niemals alleine.
Niemals alleine reingehen.
In die Mediathek. Immer eine Freundin anrufen, währenddessen Pfefferspray griffbereit, weil es ist wirklich ein krasser Ort zum Sein. Die ARD-Mediathek ist so menschenfeindlich. Dann lieber irgendwie jede andere Mediathek. Nee, aber er hat alles selber gemacht und das ist eine wahnsinnige Arbeit. Na klar, so ein paar Stilkritiken hatte ich dann auch, aber das war minimal. Ein Wort, was mir nicht gepasst hat, und das muss ich einmal kurz sagen, damit ich es von der Brust habe. Er hat einmal gesagt, das war so ein krasses Sicherheitsaufkommen, hatten sie irgendwie Security-Leute und Backstage stand ein Krankenwagen mit meiner Blutgruppe. Und sorry, aber ich habe einfach zu lange in irgendwelchen Journalistenseminaren gesessen. Da musst du doch mal sagen, mit Blutkonserven in meiner Blutgruppe. Aber ein Krankenwagen mit meiner Blutgruppe, das sagt man wirklich nicht, weil Krankenwagen haben keine Blutgruppen. So, sorry, ist das jetzt auch mal von meiner Seele runter. Das ist mein einziger Kritikpunkt.
Habe ich nicht, das ist mir nicht aufgefallen.
Es war auch im zweiten Teil, den hast du vielleicht noch nicht gesehen.
Aber nee, den gucke ich mir heute nach meinem letzten
Kurs. Ich freue mich auf den dritten Teil. Und auch krass, hattest du jemals so einen Manager? Jemand, der dich so genommen hat und der dich gemacht hat, weil das ist auch das, was bei echt passiert ist. Die hatten so einen Typen, der mit denen auf der Schule war, Jonas, der ist dann irgendwann ihr Manager geworden, auch viele Klassen älter als die und hat denen auch wirklich die Karriere organisiert, aber auch echt viele Fehler gemacht am Ende. Also dann am Ende auch nicht auf die gehört zum Beispiel. Aber du hattest sowas.
Du meinst so einer, der sagt, Olli Schulz, den habe ich groß gemacht. Das bei mir gibt es so mehrere Leute, die das beanspruchen, die das von sich denken, dass sie es gemacht haben. Hast du sicherlich auch einige. Der Böhmermann, ja, der hat bei uns damals angefangen.
Ja, sind meistens die Leute, die einen, als man mit ihnen zusammengearbeitet hat, derbe genervt haben und die dann am Ende nochmal schön absahen wollen und irgendwie. Nee, aber das ist echt eine tolle Doku. Guckt euch die an, das lohnt sich wirklich sehr. Und lustigerweise, habe ich heute Morgen Insta Live gemacht, weil ich habe gedacht, warum nicht mal Insta Live? Da habe ich Bock drauf gehabt.
Und du machst das dauernd gerade.
Ja, weil ich hab früher das total oft gemacht, einmal die Woche. Und dann habe ich vergessen, dass es eigentlich ja Spaß macht, so rumzulabern mit den Leuten. Und habe das heute Morgen wieder gemacht, weil ich Langeweile hatte, weil ich wusste, du kommst irgendwie früh rein und dann habe ich die Zeit überbrückt. Und dann war Kim Frank gerade im Wartebereich und hat auf den Zug gewartet, hat sich dazugeschaltet und auch einfach ein mega netter Typ. Er ist einfach ein mega netter Typ.
Ach, habt ihr euch unterhalten auf Insta Live?
Ja, genau. Und er kam dann mit dazu ungeplant. Und ich habe ihm auch heute Morgen geschrieben, ganz früh um 7 Uhr, weil ich die Doku gestern Abend geguckt habe. Und habe ihm heute früh ganz früh geschrieben, ey Kim, du hast so ein Glück, dass ihr aus diesem Wahnsinnsstrudel einigermaßen
heile rausgekommen seid. Weil es ist ja noch krasser, was die mitgemacht haben, als das, was Lena zum Beispiel erleben musste.
Super, ich glaube, irgendwann vor allem die Jahre danach sehr schwer. Diese Leere, nachdem du dann natürlich auf einmal so mit 16, 17 so ein Kinderstar bist und dann irgendwann ist das vorbei, dann bist du auch noch gerade Anfang, Mitte 20, wenn das schon vorbei ist. Und dann sollst du ein stabiler Typ sein oder ein stabiler Mensch werden, wenn du das als Vorgeschichte hast. Das ist für manche Leute, die sowas nicht erlebt haben, vielleicht nicht so einfach zu begreifen. Aber da ist sehr oft ein Absturz einfach vorprogrammiert. Was willst du auch? Du fällst in eine Leere. Du brauchst einfach einen stabilen Rückhalt und den hat kaum einer, weil das auch für jeden eine neue Situation ist, wo er noch nie in seinem Leben vorher drin war. Und ich habe Kim Frank in äußerst, und ich will es jetzt nicht zu intern sein, aber in äußerst desolaten Zuständen gesehen, nur gesehen. Wir kennen uns nicht gut. Ich habe ihn 2. Mal, glaube ich, irgendwo gesehen. Das ist auch schon wieder 15 Jahre her. Aber der war schon echt angeschlagen von dieser Zeit, das kann man sagen. Und das kann, ohne das jetzt zu bewerten, das ist natürlich auch völlig verständlich, dass sowas passiert. Es passiert immer wieder bei Leuten. Ne? So ist das. Ich packe jetzt mal ein bisschen Musik kurz auf die Liste und wir machen eine kurze Pause. Ich habe nämlich heute Morgen noch nichts gegessen, wird mir gleich gerne ein kleines Brot
spielen. Darf ich dir ein bisschen was von meinem leckeren Lübecker Marzipanstollen anbieten? Ich bin wieder zum Rewe gegangen und ich habe alle Blechdosen mit dem Lübecker Marzipanstollen gekauft, weil ich weiß, die werden nur in limitierter Anzahl hergestellt. Und dann habe ich die alle gekauft und einer kostete 14,50 Euro und ich habe mir 4 Stück davon gekauft.
Oh mein Gott.
Aber die halten auch wirklich bis Weihnachten. Darf ich dir ein Stück anbieten davon? Kann ich das so?
Ich würde dafür, stell mir mal so ein hauchdünnes Schnitzel.
Ganz dünn, dass man da durchgucken
kann. Du weißt ja, ich mag hauchdünn am liebsten.
Ja.
Und ich mag am liebsten momentan die neue PJ Harvey-Platte. PJ Harvey ist eine Künstlerin, die seit über 20 Jahren legendär gute Platten macht. Manchmal ist es den Leuten etwas zu künstlerisch und zu schwierig geworden. Auch ich bin mit Vorbehalten auf die neue Platte zugegangen, habe sie aber vor ein paar Tagen im Bus gehört mit meinen neuen geilen Kopfhörern mit Noise Cancelling. Das ist ja wirklich das Allerbeste. Ich will jetzt aber keine Werbung. Das gab viele Kopfhörer. Aber der Opener Prayer at the Gate von der neuen PJ Harvey ist ein ganz geiler Song. Hört mit so einem Gitarrenfeedback auf. Sie singt, sie hat irgendwie noch mehr Volumen, noch mehr Variationen in ihrer Stimme. Die Platte wächst. Man braucht, seit der Let England Shake, seit dieser Platte, die vor 8 Jahren rausgekommen ist, wird es immer schwieriger mit PJ Harvey, aber es wird auch immer anspruchsvoller und es ist auch immer mehr zu entdecken da. Ich liebe die Musik, ich liebe die Künstlerin über alles. Ich freue mich über jede Platte, die sie macht. Auch wenn manche sagen, es ist jetzt immer schwierig, was sie da macht. Nee, es ist genau richtig. So eine Musik braucht man zwischen all dieser leicht verdaulichen Musik auch. Und dann wollte ich natürlich ganz kurz mit dir nochmal über den Beatles-Song reden, den wir noch nicht auf die Liste gepackt haben.
Aber, ey.
Wieso stöhnst du da so
also, auf? Weißt du was, ich fand das eine derart durchsichtige Gefühl. Eine derart durchsichtige Scheißnummer von Paul und Ringo. Ich fand das derart kacke. Auch wie sie dieses kleine Snip, dieses kleine Mini-Doku-Ding bei Apple Plus oder sowas oder bei Disney Plus, ich weiß gar nicht.
Ich hab da voll geheult, Alter. Mich hat das voll
mitgenommen. Ich fand das auch rührend so, aber ich glaube nicht, dass John Lennon das geil gefunden hätte. Und man hört's leider, es ist nicht so geil produziert. Man hört raus, dass es unterschiedliche Spuren in unterschiedlichen Zeiten sind. Und es ist so ein bisschen mein Problem mit Paul McCartney. Und ehrlich gesagt, das war auch meine große Befürchtung bei der Echt-Doku. Da hat jetzt einmal der Frontmann die Möglichkeit, die ganze Geschichte mal neu zu erzählen. Bei Echt ist es nun glücklicherweise so, dass alle noch leben. Toll, 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 mögen sie lang leben. Bei den Beatles sind 2 schon tot. Und was Paul McCartney eigentlich seit der Trennung von den Beatles macht, und das ist das Einzige, was ich ihm so ein bisschen vorwerfe, er ist wahnsinnig clever und wahnsinnig geschickt darin, die Geschichte der Beatles neu zu schreiben, und zwar eigentlich immer in seinem Sinne. Und ich fand diesen Song ein bisschen lame. Ich finde den Ansatz...
Das ist ein John Lennon Song in erster Linie und das wurde auch so rausgebracht und da haben jetzt auch George Harrison übrigens in den 90er Jahren noch eine Gitarrenspur aufgenommen. Es ist der letzte Song, wo alle 4 Beatles zu hören sind. Da ist meiner Meinung nach KI sehr hilfreich gewesen. Ich mag den Song, ich finde ihn ziemlich touchy sogar und ich muss auch sagen, dass ich die Doku gut finde und natürlich hat Paul McCartney, glaube ich, Probleme gehabt eine Zeit lang, vor allem in den 90er Jahren, damit das John Lennon als das Genie und Mastermind galt, das zu früh gestorben ist und man auch so ein bisschen nicht berücksichtigt hat, was für geniale Sachen Paul McCartney gemacht hat. Da gab es, der hat einige Fehler gemacht, genau wie die Rechte an Michael Jackson zu verkaufen für die ganzen Beatles-Songs. Das hat ihn irgendwann alles gewurmt. Jetzt allerdings mit 80 Jahren finde ich, dass der Typ ganz schön wieder in der Mitte ist, auch schlaue Sachen sagt, auch sehr reflektiert, auch bei Howard Stern über John Lennon und so. Und ich weiß nicht, ich fände das nochmal ein ganz schönes Zeichen. Aber ich finde es auch cool, dass sie keinen Beatles-Song rausgemacht haben, sondern es ist weiterhin ein John Lennon-Song geblieben ist. Und irgendwie seine Stimme nochmal zu hören und diesen Song zu hören, ich finde, Keine Ahnung, ich fand das gut.
Ich fand das technisch herausfordernd, aber ich hab mich daran gestört, dass es so wahnsinnig merkwürdig produziert war. Natürlich, weil das Material aus unterschiedlichen Jahrzehnten ist und George Harrison, ja, wie du eben gerade gesagt hast, vor 20 Jahren die Gitarrenspur eingespielt hat. Aber es ist irgendwie, ist mir das zu künstlich. Ich fand es zu künstlich.
Ist ja auch mit KI gemacht.
Ne? Naja, ja,
ich finde aber, dass das eine der Sachen bei KI ist, wo ich dann doch denke, wenn man das für irgendwas benutzen sollte, dann dafür. Jedenfalls packe ich Now and Then auf die Liste auch mal. Und jeder kann sich ja auch von unseren Leuten hier, von unseren Hörern und Hörerinnen, einfach mal ein Urteil bilden und auch ein paar Zeilen, nicht wieder gleich ein ganz, Leute, ich sag's in jeder Sendung und nicht, weil ich mich wichtig machen will, ich war auf Tour, jetzt ist ein bisschen Urlaub, es tut mir manchmal in der Seele weh, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache und da sind kilometerlange Mails geschrieben von Leuten, die sich lange hingesetzt haben und ich einfach gerade nicht die Zeit dafür habe. Bitte, schickt es Jan Böhmermann, hier ist jetzt mal die Adresse, jan.böhmermann.
Bist du bescheuert, Alter?
Die Augen ja, von Jan
Grill. Sag ich auch mal deine Mailadresse gleich hier durch.
Die Augen.
Oliver.mark. Schlutz.
Augen, die Augen, ja, gerade vom Film. Das ist seine Schwachstelle.
Aber ganz, die Augen sind meine Schwachstelle. Und meine Mailadresse ist meine Schwachstelle. Ey.
Das meine ich, die Mailadresse.
Meine Mailadresse ist meine Schwachstelle. Folgende Songs packe ich auf die Fidi und Bumsi Playlist diese Woche. Und zwar ausnahmslos Songs von der Band Echt. Und ich hab Kim das noch nicht offen getraut zu sagen, dass ich meine vernichtende Kritik für die Kreiszeitung Sieke geschrieben habe über ein Konzert der Band Echt. Ich werde diese Kritik, ich habe die gefunden inzwischen, ich werde die nochmal posten, aber erst wenn die Aufmerksamkeit und das Interesse an der Doku so ein bisschen nachlässt, um so ein bisschen promomäßig wieder zu helfen, damit T-Online neue Schlagzeilen hat. So hasst Jan Böhmermann Kim wirklich oder Echt wirklich, ja, oder so hat der junge Böhmermann Echt gehasst. Aber es war damals so, du hast Echt gehasst oder du hast sie geliebt und wenn du so alt warst wie Echt und eben kein Popstar warst und nicht irgendwie mit 100 da irgendwie rumgemacht oder anders, nee, stopp, cut. Und nicht mit 100 gefickt hast, so, habe ich gesagt?
Niemals.
So, dann warst du einfach so ein bisschen kiebig und warst so ein bisschen, ja, ich will die nicht und man hat immer sich die Fragen gestellt, sag mal, komponieren die das eigentlich selber, machen sie es nicht selber? Aber jetzt ist der große Moment der Versöhnung. Hier kommen meine Lieblingssongs von Echt und zwar in der Reihenfolge, wie ich es hier wirklich am allerbesten finde. Lustigerweise, der letzte Song, der mich gecatcht hat, ist auch der, den ich als erstes auf die Liste tue, nämlich Wie geht es dir so? Den haben sie selber geschrieben, hat Kim gesagt. Wie geht es dir so? Mit einem tollen Brass-Section drin, also richtig gut. Wie geht es dir so? Was macht das Leben danach? Na, 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 na. Dann, Du trägst keine Liebe in dir, ist immer noch der größte Song. Aufgenommen.
Kannst du eine Sache zu dem Song noch sagen? Mhm. Da hat Stella Sommer gerade, die Musikerin, in ihrer Insta-Story, habe ich gesehen, einen sehr schönen Text geschrieben. Sie meinte, das ist immer noch einer der besten deutschen Popsongs, die je geschrieben worden sind. Und der ist sogar so gut produziert und gesungen, dass es bis heute keine Coverversion gibt, die auch nur annähernd an das Original heranreicht. Niemand hat das bis jetzt besser und es gibt ja so Songs, die sind so unkaputtbar, dass selbst, also du kannst das jetzt covern, du trägst keine Liebe in dir, aber es wird niemals so gut sein wie das Original. Ja.
Es gibt keine bessere Version.
Und das Video zu diesem Song haben sie aufgenommen in den Cinegate Studios in Hamburg, ich glaube in Billstedt, wo ich im letzten Monat so viel Stunden verbracht habe, weil da ein Set aufgebaut war, im selben Studio. Ich guck mir das die Doku gestern an, dann dachte ich, Moment, da habe ich auch stundenlang abgehangen, im gleichen
Flur, Alter. Ich weiß, für den neuen Erotikfilm,
für den neuen Erotikfilm, der nächstes Jahr rauskommt, das wird noch was, da freue ich mich schon so sehr drauf. Aber so, also du kriegst kleine Liebe, dann weinst du natürlich, damit habe ich Kim auch nicht gesagt, habe ich meine erste Lukas-Tagebuch-Tour immer begonnen und beendet, weil der Song so in meinem Kopf drin ist, noch 10 Jahre später, weinst du. Dann natürlich Rio Reiser Cover, Junimond und einfach nur, um es ihnen aufs Brot zu schmieren, 2010. Meine Zeit willkommen im Jahr 2010. Na, wo war sie denn? Ja, 2010. 2023 wäre der bessere Titel gewesen, aber reimt sich halt nicht auf, wenn wir uns wiedersehen. Naja.
So, da habt ihr jetzt die volle Packung Musik, auch bei unserem die volle Packung Podcast. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich nochmal für euch da mit Top News aus der aktuellen Welt.
Genau. Und ich möchte auch noch was ankündigen. Ich habe auch noch was vor. Ich brauche dich gleich mal ein bisschen für Support. Ich brauche deinen Support gleich.
Du brauchst Support, ne?
Ja. Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Hi, John. Hi, Ollie.
This is your friend and Fest und Flauschig superfan Joe Rogan speaking. Shout out to the Fest und Flauschig community, the best Spotify exclusive podcast. Man, I love the Feedy und Bumsy playlist. What a wild mix. Keep on rocking, Jan and Ollie. Best wishes. Stay juicy. 1,000 kisses from Joe Rogan over and out.
Ja, yeah. Willkommen zurück bei Fest und Flauschig, das war Joe Rogan und da habe ich letztes Mal ganz erboste Nachrichten bekommen. Ja, warum featuret ihr denn jetzt Joe Rogan? Der ist doch scheiße, warum macht ihr das? Leute, das ist, weil wir eine große Spotify-Familie sind und wir lieben künstliche Intelligenz und Joe Rogan hat einfach ohne sein Wissen per künstlicher Intelligenz uns einen Gruß geschickt und das ist doch schön, wenn man sich unterstützt als Freund.
Du stürzt dich da auch gleich komplett rein in diese KI-Sache. Ja, ich bin ja so ein bisschen anti, aber du bist ja jemand, der mit der Zeit geht.
Was mir jemand zugeschickt hat.
Das ist natürlich die bittere Frage, Jan, ob es nicht wirklich in 1-2 Jahren wird einfach die gesamte Sendung mit uns durchprogrammiert, ohne dass wir gebraucht werden.
Ich habe was geschickt bekommen, ich muss immer raussuchen, sorry.
Aber hast du nicht Angst davor, dass irgendwann unsere Stimmen einfach nur noch programmiert hier vor sich hinlabern?
Ja, stimmt, ja, aber diese kranken Gedanken kriegt kein Computer so realistisch hin, wie wir
das schaffen. Diese schweinischen Gedanken, die aber zusammen herausploppen bei uns beiden.
Wie ist denn da der Algorithmus? Wann wirkt der Pimmelwitz authentisch? Wie machen es denn Jan und Olli? Das kann niemand nachmachen, weil wir teilweise ja selber gar nicht wissen, was passiert.
Also weil man einfach manchmal das, was aus dem Kopf, was reinkommt im Kopf, sofort aus dem Mund wieder rauskommt. Jan fummelt gerade nervös in seinem Handy rum, weil er noch was Kultiges vorspielen will.
Ich hab was, da, hier ist es. So, und zwar hat mir G-Man was geschrieben. Ich lese es ganz kurz mal vor. Hallo Jan, ich habe etwas zu eurem Gespräch über KI in einer der letzten Fest- und Flauschig-Folgen. Ich würde auch keinen KI-generierten Podcast hören wollen, aber ich dachte, vielleicht interessiert dich der Stand, wie die Technik ist. Deswegen habe ich einen kurzen fiktiven Ausschnitt von Fest und Flauschig mit KI angefertigt. Der Text kommt natürlich von ChatGPT und unsere Stimmen sind vom Text generiert. Also kein Stimmenverzerrer, sondern Text-to-Speech mit unseren Stimmen. So ist theoretisch wirklich keine menschliche Beteiligung mehr nötig. Dass es jetzt so dystopisch klingen würde, war nicht beabsichtigt. Ursprünglich habe ich mich angefangen für Text-to-Speech zu interessieren, damit ich meinen Eltern englische und auch deutsche Inhalte übersetzen kann. Und ich spiele mal kurz was vor, in mittelmäßiger Qualität, aber ich fand es einigermaßen beeindruckend. Moment.
Olli, du und deine Technik, aber hey, solange der Roboter den Kaffee nicht trinkt, ist alles in Ordnung.
Deutscher. Und außerdem kann er gleichzeitig staubsaugen. Multitasking auf einem neuen Level.
Wahnsinn. Aber weißt du, was wirklich faszinierend ist? Die Idee, dass Haustiere bald in der Lage sein könnten, ihre eigenen Podcasts zu moderieren.
Das wäre der Hammer. Stell dir vor, dein Goldfisch interviewt einen Pinguin, bro, die Herausforderung des Lebens in der Antarktis.
Und dann könnte, da werden sie dich die Nachrichten präsentieren.
Piep, piep, Breaking News.
Aber mal im Ernst, Jan, wir sollten uns auch um die internationalen Zuhörer kümmern. Wie wäre es, wenn wir unsere Podcasts in verschiedenen Sprachen aufnehmen?
Ja. Aber das klingt doch gar nicht wie wir.
Ja, doch, du bist ganz gut getroffen. Mich kenne ich nicht
wieder. Nee, da finde ich, dass Marty McFisher oder wie er heißt, das besser macht. Ganz ehrlich.
Marty Fischer. Einer der lustigsten Typen ever. Er ist so lustig, er ist so ein guter Musiker, er ist so ein lustiger, guter Parodist.
Aber ich finde, er macht das besser als hier ChatGPT.
Auf jeden Fall. Er hat noch ein Snippet geschickt, warte mal.
Klingt nach einem Plan.
Und am Ende könnten wir doch ein bisschen Englisch reden, nur um Spotify zu zeigen, dass sie keine...
Das klingt doch gar nicht wie ich. Mensch! Habt doch mal ein bisschen Nachsicht mit den Computern, wenn die eines Tages die Welt beherrschen, dann werden sie unsere Aufnahmen angucken, dann werden sie sagen, Olli, du hast damals nicht an uns geglaubt, wir töten dich zuerst.
Ja, wahrscheinlich ist es so, ne?
Ich glaube an dich, bitte verschone mich, versklav mich zuletzt.
Eine Frage direkt mal nicht. Stell dir mal vor, die Außerirdischen greifen an, ne? Kommen auf diesen Planeten und sagen, wir in Deutschland, ne, eine Stadt müssen wir platt machen, den Rest dürft ihr behalten. Und du müsstest innerhalb von 20 Sekunden dich für eine Stadt entscheiden, in Deutschland, die von Außerirdischen platt gemacht wird. Okay, das lasse ich einfach mal so im Raum stehen.
Was würdest du denn sagen?
Weiß ich nicht, ich bin gestern in Kiel aufgetreten und wollte begrüßen Kiel mit sagen, pass auf Leute, nichts gegen Kiel, ne? Aber wenn jetzt wirklich, ne, die Außerirdischen kommen und sagen, eine Stadt muss platt gemacht werden, ich würde Kiel sagen. Aber ich würde aber vor euch warnen und alle nach Hamburg schicken, weil die Kieler waren auf alle Fälle gestern, obwohl, da waren auch ein paar richtige Hallodris, Alter. Also wenn man so leicht in die Provinz fährt, dann sind auch hinten immer in den letzten Reihen und da wollte ich auch noch mal kurz mit dir da reden. Ich will gar nicht zu viel über meinen, aber ich bin nur mal auf Tour gewesen, Jan. Ich merke, es gibt immer noch ein Problem. Ein ganz ernstes, da habe ich gelacht mit meiner Bassistin gestern auch noch mit und saß mit so einem. Wenn ich bin ja jemand, der jetzt gerade wirklich sehr viel auch persönliche Sachen da singt und manchmal auch wirklich traurige Songs. Und ich merke, dass es für Männer immer noch ein ganz großes Problem ist, Gefühle zu zeigen, damit umzugehen, wenn es mal nicht witzig, mal nicht laut ist, dass man das versucht wegzulachen, dass man dann an unangenehmen Stellen lacht. Und ich habe so drei, also einen Blog, wo ich so 2, 3 Lieder über Tod, über Geburt, über alles Mögliche erzähle. Und dass es immer Männer sind, also manchmal sehe ich es auch immer mit Tränen in den Augen und so. Und mich selber berührt das manchmal auch, weil diese Songs sind alle noch neu. Aber Männer haben einfach bis heute, und es ist nun mal echt eine Sache der Erziehung, ich kenne auch ganz viele Freunde, die noch nie geweint haben. Und ich habe einen Freund, der hat mir irgendwann mal mehr erzählt, dass er noch nie geweint hat. Und dann war ich dabei, als er das erste Mal geweint hat. Und es war, also ich rede jetzt nicht über unsere Geschichte, also über eine ganz andere Geschichte jetzt, eine private Geschichte aus meinem familiären Umfeld, um es mal so zu sagen.
Wenn man zum ersten Mal weint, da kommen aus den Tränenkanälen Sachen raus, diese so Klopapierreste und so Sachen, die sie angestaut haben.
Wirklich, wie beim Werner-Comic, wenn da so Würfel beim Kotzen rauskommen und sowas und das Schrauben und so. Und so ähnlich. Nee, aber es ist wirklich eine Sache in unserer Gesellschaft, dass es immer noch so ist, dass Männern weitergeben, als Mann weint man nicht, als Junge weinst du nicht, auch Mütter machen das wahrscheinlich. Und es fällt mir immer wieder auf, wie das dann oft ein unangenehmes Unbehagen ist für Leute, wenn man mal sein Herz sprechen lässt oder wirklich etwas auch das so tut. Und ich glaube, dass wir da echt gesellschaftlich auch immer noch nicht angelangt sind. Das ist auch gerade schwer, weil einerseits sollst du als Mann jetzt gerade so und so sein und hier und da, keine Angst, wir Frauen ja genauso, aber ich sehe es immer wieder, wie unbehaglich sich viele Männer fühlen, wenn man mal emotional ist.
Das geht mir gar nicht so, und ich möchte ganz kurz auf die Fidi und Bumsi Playlist inzwischen sogar, weil es lyrisch zu einem Monument zusammengeschmolzen wurde, was ich für ein emotionaler Typ bin, den Song von Team Scheiße, Jan Böhmermann weint, möchte ich gerne mal auf die Fidi und Bumsi Playlist.
Ich glaube, den haben wir schon drauf.
Ja, wirklich, finde ich schade, ja,
weil ich habe dir den Text damals vorgelesen. Ach, ja, ja, ich weiß.
Das hast du den Song eher gehört als ich, das weiß ich auch noch. Da war ich leicht beleidigt, dass du das schon kanntest und ich noch nicht.
Ja, die hatten ja, da am Anfang waren die noch gut mit mir, da haben sie mir sogar noch die Platte vorgeschickt und mir hat einer vom Label geschrieben, bin gespannt, wie du es findest. Und da habe ich noch so geschrieben, dass ich die Platte sehr gut finde. Und
dann habe ich sie versaut.
Würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so schreiben.
Dann habe ich sie mit meinem Commerz-Touch habe ich sie vergoldet und dann seitdem sind sie weg.
Ey, ganz kurz, kommen wir nochmal zu deiner Musiksendung. Komm zu deiner TikTok-Musiksendung, die du letzte Woche gemacht hast. Die
TikTok-Musiksendung.
Nein, mit Domiziana und Shiaku und so.
Nur weil du Domiziana nicht kanntest und das mit Shazam rausfinden musstest und ich die private Handynummer von ihr habe, ist einfach nicht so eifersüchtig hier.
Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Wenn du auf Frauen in Moonboot stehst, Alter, die da irgendwie über Vapes, wenn das dein Ding ist, wenn das deine Zielgruppe ist. Wenn du auf
Frauen in Moonboot stehst.
Ja, ist es so, die über Vapes singen und sowas?
Ich komme jetzt in so ein Alter, wo ich ein bisschen rumexperimentiere.
Nee, du kommst in so ein Alter, wo du dich immer mehr dem Mainstream anbiedern musst, vielleicht.
Du meinst,
vielleicht gehst du auch deswegen meinst, jede Woche meinst, online
ich bin,
live.
Du meinst, ich bin gar kein Indie-Künstler nach der Heute-Show im ZDF.
Ich glaube, du hast immer nur so getan.
Meinst du, die all die Jahre, ja,
das war
alles Jahre gute Quote und ausverkaufte Seele, das ist, ich bin am Ende gar kein Alternative-Indie-Typ.
Nee, und vielleicht bist du auch gar nicht so linksradikal, wie du dich immer in der Sendung gibst.
Oder vielleicht bin ich noch linksradikaler, wie ich mich gebe.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht jetzt in so eine Gesprächs den Verlauf gehen.
Ja,
ich wollte dich eine Sache noch fragen. Sag mal, wenn wir beide mit dem Podcast aufhören, meinst du vielleicht, weil ich
frage mich jetzt ja dann, allgemein
generell irgendwann, dass dann das Interesse für mich auch weniger mehr nachlässt, weil ich und dann nicht mehr so eine Schlagzeilen irgendwie hier rausgeschnitten werden, wenn ich irgendwann mal vielleicht noch mal so einen kleinen für 2000 Menschen Musikpodcast mache, irgendwann mal, ne? Ist es vielleicht dann möglich, dass ich durch dich überhaupt noch immer in diese Öffentlichkeit getragen werde, weil ich bin nie im Fernsehen, ich mache Musik momentan und eigentlich ist es nur der Podcast, der dafür sorgt, dass Leute meinen, dass Olli Schulz noch irgendeine Schlagzeile verdient hat. Würde das vielleicht aufhören?
Ich kann mir vorstellen, dass dann T-Online weniger blumige Schlagzeilen sich ausdenkt, wenn irgendwelche Journalisten von T-Online bei dir beim Konzert sind. Kann aber auch sein, dass du diesen Punkt überschritten hast und dass du einfach du klickst wahrscheinlich.
Dass ich ein Megastar bin.
Nee, aber du hast ja bei Tag 24 auch, da gibt's jede Woche irgendwas, die machen immer Klicks da und gar nicht nur mit mir, sondern auch mit dir. Ich glaube, ich glaube, es bist schon du alleine auch, ehrlich. Kannst du nicht auf mich abwälzen hier die Schuld?
Doch, aber es ist ja Böhmermanns Podcast, das steht ganz oft, auch wenn so, in Böhmermanns Podcast wurde wieder, und eigentlich, also in offiziell, in der Wahrnehmung bist du ja das Schlachtschiff hier, also weil du hier jede Woche im Fernsehen bist.
Guck mal bitte, wie ich hier aussehe. Ich sitze im Kapuzenpullover und habe einen China-Öl-Stick in der Nase.
Den will ich mir auch mal zulegen. Den wünsche ich mir, pass auf, weißt du, was ich mir jetzt von dir zu Weihnachten wünsche? Den Stick. Dass du mit denen mal schenkst.
Mit Tom, ich war im Tonstudio unten bei Tom, weil er die Mischung gerade macht vor einer Sendung. Ja. Und dann guckt er mich an und dachte, ich denke, ich habe so einen Kokainstick in der Nase, weil ich mit diesem Stick da reinkam. Und er hat sich gar nicht getraut, was zu sagen, weil er dachte, jetzt ist Jan völlig durchgeknallt. Das nimmt er hier. Weißt du, er hat nicht immer auch
Sibylle. Hatten wir doch auch schon hier, glaube ich.
Aber Sibylle Berg hatte auch mal so ein Ding zum Inhalieren, wo ich auch mal nicht wusste, was es ist, bis es irgendwie dann
hieß. Nikotin.
Kräuteröl oder Nikotin oder sowas. Und sag mal, du kennst dich doch mit den Sachen ganz gut aus. Paschat hat gestern so ein. Die hat so gewaped und das hat super gut gerochen. Ist das was, was ungesund ist? Und das hat nach Blaubeer gerochen. Das sah aus wie so ein Edding. Weißt du, was das ist?
Ja, das sind, glaube ich, nikotinfreie Vapes, die es jetzt auch. Es gibt ja so viele auf diesem Markt und es ist bis heute noch nicht erforscht, ob es gesünder oder ungesünder ist als eine Zigarette für
und
die Lunge.
Und noch eine Frage. Fake Freckles. Ich habe gehört, das ist wieder im Kommen. Auch für Leute ab 40 sind Fake Freckles mit Henna angesagt. Also so Sommersprossen. Ist das was, worüber du auch schon mal nachgedacht hast? Fake Freckles?
Nee, ich traue mir noch nicht mal so einen witzigen Filter zu machen bei Ansagen. So, weißt du, was für Leute, die sich dann so einen Freckles-Filter machen oder ähnliches. Kannst ja alles mit dem Filter inzwischen machen. Ja. Ich bin da komplett raus aus der Nummer. Jan, hast du eigentlich relativ viele Mails gelesen, die ich dir zugeschickt habe?
Ich habe relativ viel. Wir können gerne, wenn du möchtest, ein bisschen Rubrik machen. Meinst du
die Jobbörse? Große war da aber nicht was dabei?
Es war auf jeden Fall ordentlich was dabei. Ey, total gerne. Wollen wir die Jobbörse machen?
Wollen wir die Jobbörse machen?
Dann machen wir jetzt hier die Jobbörse, oder?
Dann machen wir die Jobbörse.
Wo ist hier, wo ist
the lady? Oh, Quatsch. Falsch. Scheiße. Oh, wo habe ich sie? Hier, da, so.
Einzelhandel, Messebau, Fußpflege, Bäckerei, Textilienhandel, Fahrradladen, Frozen Joghurt, Sonnenbank, Rotlichtgewerbe, grüner Daumen, Landwirtschaft, Eierdieb, Akupunktur und Fisterei. Hier ist für jeden was dabei.
Die Jobbörse. Mit Jan und Olli. Kleine Betriebe und mittelständische Unternehmen stellen sich vor.
Yes. Oh, hier habe ich gerade was ganz Neues reinbekommen, sogar mit Foto. Ich weiß nicht, wertes Management-Team von Olli Schulz, im Rahmen des Puss möchten wir unser Gesuch bewerben. Habe ich dir jetzt gerade zugeschickt, sollte jetzt bei dir angekommen sein.
Ich habe allerdings jetzt hier auch schon was anderes vorliegen. Du schickst mir ja regelmäßig die Jobangebote weiter. Ich würde erstmal ein vorbereitetes Jobangebot beziehungsweise eine Stellenausschreibung präsentieren. Hier bei der großen Jobbörse bei Fest und Flauschig, wo wir einfach ein bisschen die deutsche Wirtschaft unterstützen müssen, nachdem jetzt die Förder- und Subventionspakete weggestrichen wurden von unserer geizigen Bundesregierung, können wir hier bei Spotify unseren Teil wenigstens dazu beitragen, dass unser Land weiterhin top ist. Und zwar ist es eine Nachricht von Sophia. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, hallo Jan, hallo Olli, beziehungsweise hallo Olli, hallo Jan. Hier meldet sich Sophia bei euch beiden. Nach einigen Stationen in Regensburg, Washington DC und dem traumhaften Hamburg habe ich meinen Master in Kulturwissenschaft abgeschlossen und im Museum Mark assistiert. Vor 2 Jahren bin ich an den Chiemsee zurückgekehrt, um unseren Familienbetrieb weiterzuführen und damit zu arbeiten. Der Familienbetrieb, das ist die Inseltöpferei Klampfleutner. Unsere Töpferei existiert seit 1609 und befindet sich auf der malerischen Fraueninsel im Chiemsee. Wunderschön, da war ich schon mal. Schon seit 1723 ist die Töpferei über zahlreiche Generationen hinweg in meiner Familie weitergegeben worden. So war mein Opa, Uropa, Ururopa bereits Töpfer und ich werde die Werkstatt als erste Frau in voraussichtlich 2 bis 3 Jahren übernehmen. Mein Vater, meine Tante und ich stellen gemeinsam Irdenware her, drehen Tassen, Schalen, Teller auf der Scheibe und fertigen Kachelöfen und handgemachte Fliesen für Bäder und Küchen. Jedes Stück wird bei uns komplett von Hand gefertigt und mit 100% Ökostrom gebrannt. Wir möchten unser Team so gerne erweitern und suchen deshalb auf diesem Weg eine oder einen ausgebildete Keramiker. Wer hat Interesse, an einem der wohl schönsten Arbeitsplätze Deutschlands in einem kleinen familiären Betrieb zu arbeiten? Wichtig wäre tatsächlich eine abgeschlossene Ausbildung als Keramikerin oder eine andere aussagekräftige Qualifikation im Bereich Keramik. Wir, Olli und ich, haben beide so ein bisschen Keramik-Inlays und Olli hat auch einen Zahn reingedreht bekommen. Mhm. Das dürfte eigentlich reichen. Falls ihr Lust
sonst auf Rocco Schamoni, der hat, glaube ich, eine Ausbildung als Töpfer.
Ernsthaft?
Ich glaube, die Töpferausbildung.
Falls ihr Lust auf Mitarbeit habt in unserer Inseltöpferei, auf der Fraueninsel im Chiemsee, Alter, das ist ein Sechser im Lotto, Mann.
Ja, voll.
Du drehst da die Töpfe auf der Scheibe, wo andere Urlaub machen. Gerne eine Mail an info@inseltöpferei.de. info@inseltöpferei.de. Liebe Grüße an Sophia. Ist das nicht toll? Also ich habe selber Bock, eine Ausbildung als Keramiker zu starten, um da arbeiten zu können.
Finde ich eine total gute Sache. Und vielleicht haben wir ja Glück, weil ich würde auch gerne mal über so ein Erfolgserlebnis hier in der Sendung reden. Darüber, was es heißt, wenn man einen Job über Fest und Flauschig gekriegt hat und wie das das Leben verändern kann. Ich finde, das ist noch eine Sache, die wir noch mal besser hinkriegen sollen. Mir hat jemand geschrieben, Entschuldigung, ich soll mich nicht wundern, dass keiner bei meinem Freund Marc Simonowski als Hörgeräteakustiker oder Akustikerin sich gemeldet haben. Die Bezahlung ist beschissen. Daraufhin habe ich ihn angesprochen. Und ich will mal so sagen, das Geld, was er mir gesagt hat, was seine Angestellten kriegt, das ist nicht schlecht, Alter. Das ist wirklich eine amtliche Summe. Ich will das jetzt nicht genau sagen, die Summe. Aber das ist eine Fehlinformation, dass man da schlecht bezahlt wird. Das ist, so viel kann ich schon mal sagen. Jedenfalls nicht bei Marc Simonowski, meinem alten Klassenkameraden, meinem alten Jugendfreund, wenn man das so sagen darf. Und wenn ihr immer noch Interesse habt, meldet euch bei Simonowski Hörgeräte in Hamburg, ne?
Ja, und erstmal Inseltöpferei, info@inseltöpferei.de, wenn ihr bei Sophia anfangen möchtet, an einem wunderschönen Ort eine familiengeführte Töpferei mit weiterführen, dann meldet euch da. Das war für diese Woche.
Einzelhandel, Messebau, Fußpflege, Bäckerei, Textilienhandel, Fahrradladen, Frozen Joghurt, Sonnenbank, Rotlichtgewerbe, grüner Daumen, Landwirtschaft, Eierdieb, Akupunktur und Festerei, hier ist für jeden was dabei.
Die Jobbörse mit Jan und Olli. Kleine Betriebe und mittelständische Unternehmen stellen sich vor.
Ach, was muss ich denn? Ich hab einen Pfefferminzbonbon gegessen, ich muss niesen. Oh. Ey, ich habe eine Schocknachricht für dich. Das würde ich echt schocken.
Sag mal.
Es gibt zwei Lebensmittel, die sind notorisch von unsichtbarem Schimmel betroffen, die oft schimmeln und dabei schwerste gesundheitliche Schwierigkeiten beim Menschen auslösen. Mhm. Rate mal, welche zwei Lebensmittel das sind.
Blauschimmelkäse?
Nein. Nein, nicht sowas. Blauschimmelkäse kann man ja essen. Okay. Also Schimmelpilz, aber so versteckt und heimlich, dass man es nicht sieht. Und es ist richtig gesundheitsschädlich und gefährlich und keiner ahnt das.
Ich gebe auf, sag's mir.
Zum einen sind es Erdnüsse. Dass diese Kombination aus dieser Luft zwischen Kern und Schale, diese oft feuchtigkeitsaufsaugende Schale, das führt dazu, dass die wahnsinnig leicht schimmeln und man teilweise die aus der Verpackung rausholt und die schon bei der Lagerung verschimmeln, muss man echt aufpassen.
Aber auch wenn die so öffentlich in so einer Bar sind und man kommt vom Klo, dass da oft so 8 verschiedene Sorten Urin schon dran sind.
Ja, aber nicht nur die Erdnüsse, die geschält sind, sondern auch gerade die mit der Schale drumherum, weißt du, diese richtig, die frischen Erdnüsse, die man selber aufknackt.
Zum Aufknacken.
Ganz oft befallen von Schimmel unsichtbar, aber viel gefährlicher. Und das hat mich echt weggehauen. Gekochter Reis. Gekochten Reis sollte man niemals länger stehen lassen als 24 Stunden. Niemals mit Soßen mischen. Und es geht sogar so weit, dass 1992 in Japan der gekochte Rice Act verabschiedet wurde, weil es zu so vielen breiten gesundheitlichen Schwierigkeiten geführt hat in der japanischen Bevölkerung, weil die Leute gekochten, verschimmelten Reis gegessen haben. Man das aber, weil der Reis so seltsam schimmelt, nicht gemerkt hat, dass die Leute richtig krank geworden sind, also Herzerkrankungen bekommen haben, dass es seitdem in Japan verboten ist. Quelle Internet. Dass man, kann sein, dass die FAZ da wieder in 7 Tagen einen Korrekturartikel jetzt veröffentlicht, aber dass es in Japan tatsächlich inzwischen sehr strenge Regularien gibt, seit 1992, wo die Regierung durchgegriffen hat, weil es so ein Problem war, dass gekochter Reis eine bestimmte Lagerungszeit nicht überschreiten darf und dass zum Beispiel in asiatischen Ländern ganz normal ist, Reis wird immer frisch gekocht, bewahr die Soße woanders auf, aber Reis immer frisch kochen, und ich komme aus einem deutschen Kartoffelhaushalt, Reis war bei uns, haben uns immer exotisch gefühlt, wenn wir Reis
Go. Ja, da fällt, ich weiß.
Und auch nur aus dem Kochbeutel, damals noch von Uncle Ben's, inzwischen auch schön, gibt's nicht mehr, heißt nicht mehr Uncle Ben's, heißt nur noch Ben's.
Heißt es nur noch?
Ja, da war ja vorher so ein schwarzer Mann drauf und das war ja, irgendwie
der ist schon länger weg,
so ein Südstaaten-Sklavending, was die da jahrelang noch durchgezogen haben. Und jetzt
aber den weißen Riesen, den gibt's noch, Alter.
Ja, der steht zurzeit bei 34% in Thüringen, der weiße Riesen. Nee, aber Reis immer frisch kochen, und ist eine Sache, hat mich geschockt und ist ehrlich gesagt die kulinarische Nachricht für mich der Woche, und ich habe so oft immer Reis in den Kühlschrank gestellt, noch teilweise tagelang, weil ich gedacht habe, oh ja, Reis hält doch ewig. Nee, Reis never ever länger als 24 Stunden.
Ah, okay. Gut zu wissen.
Olli,
Jan, wir machen mal heute ein bisschen
früher. Ja, aber ich brauche deine Hilfe. Ich hab dir was zugeschickt. Weil du bist jetzt abgeschlossen mit deiner Tour. Das Ding ist, ich weiß...
Alter Schwede, ich habe gerade geguckt. Ich habe große Augen bekommen, als du mir die Tourdaten zugeschickt hast. Da hast du dir aber ordentlich was vorgenommen für 2025.
Mir war das aber gar nicht klar, dass da wieder 3 am Stück sind. Philipp Stürer hat nämlich, nachdem du ihn quasi fertig gemacht hast, nachdem du ihn jetzt durchgerockt hast, der ist so ein Arbeitstierchen. Der hat sich gesagt, nee, pass mal auf. Jetzt ist, Olli hat, reicht mir noch nicht. Wir machen das nochmal. Wir waren dieses Jahr auf Tour, im Januar mit dem Orchester. Und das war, du hast natürlich völlig recht. Es ist einfach die beste Art zu arbeiten. Es ist noch, es ist auch sorry, liebe Kollegen im ZDF-Magazin Royal. Aber es ist das Schönste, auf der Bühne zu stehen. Und es ist die schönsten, sind die schönsten Abende. Man zehrt da so lange von. Es macht natürlich süchtig, auf Tour zu gehen. Und, wir fahren nochmal los.
Jung.
Weiß ich nicht, es macht, also mich hat's wahnsinnig kaputt gemacht, weil die Stimme total im Arsch war und ich habe dann gesagt, ich mache nie wieder 4 am Stück, das ist zu viel, jetzt habe ich 3 am Stück Maximum, aber es ist trotzdem immer noch ziemlich hart. 2025 gehen wir wieder auf Tour. Die Tour heißt dieses Mal Eisern Ehrenfeld. Das Rundfunk-Tanzorchester und ich gehen auf Tour 2025, ist noch ein bisschen hin und so, also ich bin auch nicht wie du, das ist ja nicht mein Hauptberuf und ich kann das nicht, ich kann jetzt nicht, also ich könnte jetzt nicht nächstes Jahr im Frühling schon auf Tour gehen, weil ich das gar nicht hinbekommen würde. Aber du hast ja das Glück, dass du nicht im Fernsehen vertraglich gebunden bist und ich muss das immer in irgendwelche Pausen reinschieben.
Ja, das wird auf alle Fälle ein anstrengendes 2025, der Beginn des Jahres. Andererseits, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe dieses Mal keinen Sport oder irgendwas am Anfang gemacht. Ich bin ein bisschen bereite ich mich normalerweise auf Touren vor, hatte keine Möglichkeiten und bin dann erst auf Tour richtig fit geworden. Die ersten 2 Abende musste ich mich kämpfen und dann haben mir Leute ganz viele geschrieben, verjüngst du vielleicht auf Tour? Ich sah immer frischer aus mit der Zeit, was daran liegt, dass Arbeit auf der Bühne auch ein bisschen wie Sport ist und wenn man dann noch keinen Alkohol trinkt und ganz viel Wasser trinkt, dann tut er einem das sogar richtig gut. Ich habe teilweise gesünder gelebt auf Tour als zu Hause. Der
Benjamin Button des deutschen Showgeschäfts. Olli Schulz wird jünger mit jedem Tag, den er tut.
Schön wär's.
Auf jeden Fall gibt's die Tickets für die Eisern Ehrenfeld-Tour. 2025 fahren wir los. Im Januar wieder, wie letztes Mal auch. Und die Tickets gibt's ab Mittwoch. Also wer sich im weitesten Sinne für was ganz anderes interessiert, als das, was Olli macht, oder das quasi ergänzt sich ja vielleicht auch ganz gut. Vielleicht,
ach, das ergänzt.
Vielleicht magst du auch mal vorbeikommen. Du hast das nämlich auch immer schön vermieden, da mal vorbeizukommen. Ich hab dir immer VIP bei jedem Auftritt, du standst immer auf VIP-Gästeliste. Wir haben eine Loge teilweise in Berlin für dich gebucht. Bist nicht gekommen.
Wir werden ja sehen, wie das ist, wenn ich jetzt in Köln spiele nächstes Jahr. Dann werden wir sehen.
Wo spielst du denn Köln? Live Music Hall?
Gut, weiß ich gerade gar nicht, wo ich in Köln spiele. Ich glaube, im Palladium oder nee, Palladium ging nicht. E-Werk oder gibt's das eh? Nee.
Doch, Palladium oder E-Werk, eins von beiden. Also wir spielen in Köln im Palladium. In Frankfurt fangen wir an, 13.1. Jahrhunderthalle. Das war auch mega. Jahrhunderthalle ist wirklich. Nee,
wir spielen E-Werk und wollten ins Palladium. Da ist aber, die haben aber leider keinen Termin für uns. Die hatten was versaubeutelt. Jetzt spiele ich aber ein Zusatzkonzert in Köln. Ah. Das eine ist nämlich schon ausverkauft. Es gibt noch Tickets für die Zusatzshow in Köln. Ach, da freue ich mich. Ganz ehrlich, die Tour hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte jetzt auch gar nicht den ganzen Fokus auf Hamburg legen. Das ist natürlich für mich besonders relevant, weil es meine Heimatstadt ist. Aber so eine schöne Tour habe ich echt noch nie gehabt, glaube ich. Das war vielleicht die beste Tour, die ich bis jetzt in meinem Leben gehabt habe. Ich habe eine ganz tolle Band. Ich habe einfach eine Mega-Crew bestehend aus vielen Leuten, die du inzwischen auch schon mal gesehen hast oder gehört hast, die dabei sind. Wir haben einen sogenannten Service Point, wo Leute hin können, die vielleicht mal eine Panikattacke kriegen, Angst haben oder nicht oder alleine kommen, jemanden kennenlernen wollen. Wir haben einen super Merchandise-Stand. Ich habe dann irgendwie eine ganze Crew an Leuten. Dann hatten wir Robin dabei das erste Mal. Der ist normalerweise mit Scooter auf Tour und der war nur für Krebs zuständig, Jan. Den haben wir den Octopus genannt. Den habe ich noch einen dritten Arm auf den Rücken gebunden. Der hat wirklich da die Krebs in einer Tour gemacht und das ist das Schönste gewesen. Das solltest du auch mal überlegen. Wenn du die Leute mit Krebs begrüßt.
Aber genug von meiner Tour, Olli. Kommt doch alle zu Eisern Ehrenfeld 2025. Die Tickets gibt's ab Mittwoch und
aber wenn du dann noch Krebs machst und noch Kissenschlacht oder irgendwas, dann ist das für die Leute ein Kindergeburtstag. Vielleicht ist das unser verbindendes Element, Kissenschlacht.
Ich muss mal gucken, was du nächstes Jahr bei, also ich muss mal gucken, was, also ich versuche mit Entertainment zu überzeugen. Ich versuche Krebs quasi in Musik und Lyrik umzuwandeln.
Das klingt mir nicht, das stimmt. Ich brauche immer so Zusatzelemente.
So ein riesiger Sorbingball vielleicht, der, weißt du, oder so ein riesiger Sorbingball, der mit Moët und Chandon gefüllt ist. Und immer wenn die Öffnung unten ist, können die Leute drehen. Ich finde das aber eine ganz geile Idee, so Sachen, die so mega gefährlich sind. Einfach so eine Hüpfburg, aber die wird einfach ins Publikum geworfen.
Und mal gucken, der Deichkind haben es ja mal gemacht.
Oder Tiger. Es werden einfach, bei der Mitte der Show werden einfach Tiger reingelassen. Nee,
einfach Motorsägen. Einfach Motorsägen ins Publikum
laufen.
Werfen. Und zwar laufende Motorsäge.
Da kann T-Online sich mal ein paar Schlagzeilen zusammenschreiben.
Da kann sie was. Ey, da erinnere ich mich immer dran. 1993 habe ich House of Pain. Kennst du noch House of Pain, die Hip-Hop-Band? Die habe ich in der großen Freiheit gesehen. Und die waren in der USA wohl mit Jump Around schon eine große Nummer. Allerdings kannte die noch keiner in Deutschland so richtig. Und das war die erste Tour. Und ich war da. Und beim zweiten oder dritten Lied springt Everlast, der Sänger, ins Publikum. Und alle gehen zur Seite. Leute. Alle. Und er fällt so dermaßen auf die Fresse. Konzert abgebrochen. Feierabend gewesen. Er hinten Backstage geflucht über die Deutschen, über die Hamburger. Wie asozial ist das denn wegzugeben? Aber der ist auch wirklich aggressiv ins Publikum gesprungen. Keiner hatte da Bock drauf. Auch so eine Sachen muss man sich gut überlegen, ob das Publikum wirklich bereit ist. Ich springe nicht ins Publikum, ich gehe bei einem Lied ins Publikum. Oh. Machst du sowas auch?
Ich weiß es noch nicht. Also ich überlege, so eine Drahtseilgeschichte wie Helene Fischer zu machen, dass ich dann
Oder Pink, mit oder, so Seilen einmal quer durch die Halle schießen lassen.
Hast du dieses 50-Cent-Ding gesehen, wie er da so hängt an diesen Seilen? Oder diese, mit der Caption, es gibt keinen Song in der Karriere von 50 Cent, der ihn dazu veranlassen sollte, so an Drahtseilen in irgendeiner Mehrzweckhalle zu hängen. Wie Helene Fischer hängt er da. Aber so ein Roboterarm, wie vom Montageband bei VW oder sowas. Irgendwie sowas. Aber guck mal, weißt du, auf dem Plakat, was ich da gemacht habe, das Logo, was ich mir ausgedacht habe, das neue Logo von Ehrenfeld, wird gefeatured zentral auf dem Plakat mit dem Wolf, der ist da, der Leuchtturm von Ehrenfeld, unten rechts das alte Zahnrad und links das Edelweiß von den Edelweiß-Piraten. Also es ist eigentlich hauptsächlich dafür die Tour, um das neue Logo des Stadtteils Köln-Ehrenfeld in der Welt bekannt zu machen. Naja,
hat das ein bisschen was von so einem Perry Rhodan Science-Fiction-Roman-Cover.
Tja.
Ja, nicht schlecht. Ey, ich bin gespannt, ob du das durchhältst. Das wird eine interessante
Zeit. Ich werde auf jeden Fall mega schlecht gelaunt sein. Ich werde dich nachts um 2 Uhr anrufen und zusammenscheißen. Werde kaum emotional verfügbar sein für dich 2025. Ja. Aber es das gehört auch dazu, zu so einer Podcast-Beziehung.
Auch das gehört dazu.
Ich finde es so geil, jetzt, es gibt so viele Podcasts. Hast du gehört, dass diese Sally, diese YouTuberin, die war auch bei mir bei Bömi Brutzelt mal zu Gast, die erfolgreichste Koch-Podcasterin, hat sich getrennt von ihrem Mann und in dem, oder es ist wohl eine Trennung da, oder sie haben sich gemeinsam getrennt im Besten und so. Aber wieder dieser Satz, die haben einen gemeinsamen Podcast. Wie es mit dem Podcast weitergeht nach der Trennung, weiß man nicht. Die Leute, die verheiratet sind, müssen aufpassen. Die Kinder sind inzwischen zweitrangig. Man weiß nicht, wer kriegt das Sorgerecht für einen Podcast. Das
naja, die machen dann beide einen Podcast und wenn sie sich gut verstehen, dann machen sie es nicht so wie Olli Pocher und seine, wie heißt die Frau nochmal? Ich war Amira.
Keine Ahnung.
Es ist alles so unangenehm. Es ist so unangenehm, dass man nicht mal darüber reden will. Ja. Aber manche Leute sind einfach verhaftet in der Öffentlichkeit und vielleicht ist das der Titel unserer Sendung, verhaftet in der Öffentlichkeit, obwohl ich am Anfang einen hatte, Jan.
Hauchdünn mag ich am liebsten, finde ich ganz schön.
Hauchdünn mag ich am liebsten, fand ich auch schön, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ja geil. Guck mal, manchmal sind wir unabhängig voneinander und dann habe ich aber überlegt, weil wir heute so Privates geredet haben, dass die Sendung heißt Der Private Sale geht weiter, weil das habe ich heute als Überschrift gelesen.
Der Private Sale geht weiter, ist hiermit eingeloggt.
Ist eingeloggt.
Das war Fest und Flauschig für diese Woche und wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn ihr die Zeit findet und nicht einfach im Internet hängt, um Tickets zu organisieren. Das
sage ich. Nächste Woche gibt es wieder echte Gefühle bei uns.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.